SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das Fehlermeldesystem in Schweizer Spitälern erhöhe die Patientensicherheit. Darum fordert der Spitalverband H+, die Liste solle schweizweit eingeführt werden.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Fehlermeldungen ist eben, dass man untereinander auch lernt und dass einzelne Häuser von anderen Spitälern erfahren können, wo ein Fehler gemacht wird, dass eben anderswo dann nicht gemacht wird.
Und der Spitalverband bekommt Rückendeckung vom Kanton Zürich. In Ägypten bekommen die Journalisten einen Maulkorb verpasst. Ein neues Antiterrorgesetz macht es möglich.
Im Grunde ist es so ein Damoklesschwert, das über den Journalisten schwebt und das, glaube ich, vor allem dazu dient, erstmal die Leute einzuschüchtern,
sagt der Journalist in Kairo. Kritik an Bischof Huander aus nächster Nähe. Der Sprecher des Bistums Chur findet, gewisse Aussagen des Bischofs zur Homosexualität gefährdeten den sozialen Frieden. Warum hat Bischof Huanders Sprecher aber nicht verhindert, dass sein Chef ein umstrittenes Bibelzitat verwendet? Giuseppe Grazia ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
In den Spitälern, die vom Kanton Zürich einen Leistungsauftrag haben, gelten ab nächstem Jahr strengere Qualitätskontrollen. Vorfälle und Fehler, die einem Patienten hätten schaden können, sollen gemeldet und dann analysiert werden. So soll aus Fehlern gelernt werden. Verschiedene Spitäler kennen bereits solche Systeme. Im Kanton Zürich wird es aber erstmals in der Schweiz verbindlich. Die Medienunternehmen Ringier und SRG sowie die Swisscom arbeiten künftig bei der Vermarktung ihrer Werbeplätze eng zusammen. Sie schaffen ein neues gemeinsames Unternehmen, bei dem die verschiedenen Werbeplätze gekauft werden können. Swisscom und Ringier bringen ihre Werbeaktivitäten und ihre Vermarktungsorganisationen in das neue Unternehmen. Die SRG integriert ihre Vermarkterin PubliSwiss vollständig in die neue Firma. Ziel der Zusammenarbeit sei es, sich der global agierenden Konkurrenz entgegenzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Als Konkurrenzunternehmen werden Google und Facebook genannt. Die Schweiz kennt keine nationale Gesetzgebung bei der Parteienfinanzierung. Dies kritisiert nun ein Gremium des Europarats zum wiederholten Male. Dieses Gremium bedauert, dass es für die Transparenz bei der Parteienfinanzierung keine politische Mehrheit gebe, heißt es im jüngsten Bericht. Mittlerweile sei die Schweiz das einzige Land innerhalb des Europarats ohne eine solche Gesetzgebung. Lob gibt es von der Kommission aber für die Bemühungen, in der Schweiz Korruption zu bekämpfen. Privatbestechung soll künftig ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Das Geschäft liegt derzeit beim Nationalrat. Die Schweizer Einzelhändler haben im Juni weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Die Detailhandelsumsätze sanken um 2,8%, wenn die Anzahl der Verkaufstage verglichen wird. Das zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik. Grund für den Umsatzrückgang seien Preissenkungen, welche die Detailhändler nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar vorgenommen hätten. Nach den Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin haben die Aufräumarbeiten begonnen. Bis am Abend sollen rund 700 Tonnen der hochgiftigen Chemikalie Natriumcyanid weggeschafft werden. Das sei sehr heikel und schwierig, erklärte der stellvertretende Stadtpräsident. Sollte wie erwartet Regen fallen, könnten sich giftige Gase in der Luft verbreiten. Laut chinesischen Medien waren im Hafen Tianjins 30 Mal mehr Natriumcyanid gelagert worden als erlaubt. Bei den Explosionen waren am späten Mittwochabend mindestens 114 Menschen ums Leben gekommen, 70 Personen werden noch vermisst. Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat einen Großauftrag aus Indien erhalten. Die größte indische Inlandfluglinie Indigo bestellt 250 Flugzeuge des Typs A320neo. So viele Maschinen auf einmal waren noch nie bei Airbus bestellt worden, schreibt das Unternehmen. Der Auftrag erreicht einen Wert von rund 25 Milliarden Franken. Auf diesen Preis dürften allerdings Rabatte gewährt worden sein. Der Südkoreaner Chung Mon-jung will Präsident des Weltfußballverbandes FIFA werden. Chung hat seine Kandidatur heute offiziell eingereicht. Dabei kritisierte er Michel Platini, den Favoriten für das Amt. Dieser habe nicht erkannt, wie ernst das Korruptionsproblem bei der FIFA sei. Platinis Verhältnis zum amtierenden FIFA-Präsidenten Josef Blatter sei wie das Verhältnis zwischen Sohn und Vater. Chung war früher selber Vizepräsident bei der FIFA und ist ein heftiger Kritiker von Blatter. Das Wetter, die Wolken lockern heute und morgen ab und zu auf, zeitweise scheint die Sonne. Regen fällt vor allem in den Bergen noch stellenweise. Im Norden liegen die Temperaturen um 18 Grad, im Süden um 26 Grad.
So geht es im Rendezvous weiter. Was Piloten machen, sollen nun auch die Ärzte. Eigene Fehler melden zum Wohl der Patienten. Wenn Ägyptens Präsident Mubarak ein Autokrat war, was ist dann der jetzige Präsident Sisi? Das Gespräch zum umstrittenen Antiterrorgesetz. Sie erwarte vor allem eine gerechte Regierung.
I'm expecting firstly a just government,
sagt die Designerin in Colombo, die Reportage am Wahltag in Sri Lanka. In Schweizer Schulzimmern wird's eng.
Ein Schüler hat zwischen 3 und 4 Quadratmeter Platz. Das ist viel weniger als ein Tier im Tierschutzgesetz hat.
Und es wird noch enger. Und vor 1 flitzen wir noch den Bergweg hoch. Richtig gehört, mit einem elektrischen Mountainbike, der neuen Hoffnung in den Tourismusgebieten in den Bergen. Fehler machen ist nicht schlimm, Hauptsache man lernt daraus, heißt es im Volksmund. Im Spital können Fehler tödlich sein. Umso wichtiger ist es, sie zu vermeiden. Und das geht, indem man voneinander lernt, zum Beispiel über eine Plattform. Fehler routinemäßig erfassen und die Erkenntnisse daraus austauschen, diese Kritikkultur und Qualitätskontrolle sind in den Schweizer Spitälern noch nicht wirklich etabliert. Der Kanton Zürich will das jetzt ändern und macht den Spitälern erstmals verbindliche Vorgaben. Kurdin Vinzenz berichtet aus Zürich.
Ein Spital irgendwo in der Schweiz, ein reales Beispiel. Im Aufwachraum liegt ein 5-jähriges Kind nach einer problemlosen Operation. Als es mit der Zeit aus der Narkose erwacht, gibt ihm eine Pflegerin oder ein Pfleger eine leere 20-Milliliter-Spritze zum Spielen. Etwas, was um ein Haar ernsthafte Konsequenzen gehabt hätte. Die Pflege macht dazu nach dem Vorfall folgenden Eintrag im Fehlermeldesystem.
Das Kind beobachtet, wie die Pflegekraft im Aufwachraum bei anderen Patienten immer wieder mit Spritzen am Gefäßzugang etwas spritzt. Im letzten Moment kann die Pflegende verhindern, dass das Kind die mit 20 Milliliter Luft gefüllte Spritze sich selbst über den Gefäßzugang spritzt.
20 Milliliter Luft in den Adern eines Kindes, das kann tödlich sein. Darum ist es wichtig, dass dieser Fehler dokumentiert ist und möglichst viele andere Spitäler davon erfahren. Solche Fehlermeldesysteme in der Schweiz gibt es eigentlich seit 20 Jahren, aber der Umgang mit ihnen ist von Kanton zu Kanton, von Spital zu Spital verschieden. In Zürich verpflichtet der Kanton seit 3 Jahren die Spitäler grundsätzlich dazu, die Fehler systematisch zu erfassen, nach einem System, das sich in der Luftfahrt bewährt hat. Jetzt macht er genauere Vorgaben an die Spitäler. Erarbeitet hat man die Kriterien zusammen mit den Spitälern, sagt Michael Vetter, beim Kanton Zürich zuständig für die Spitalplanung.
Wichtig ist in erster Linie einmal, dass die Vertraulichkeit gewährleistet ist, also dass die Mitarbeiter, die eine Meldung machen, nicht irgendwelche Sanktionen befürchten müssen. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass Maßnahmen daraus hergeleitet werden, um diesen spezifischen Fehler zu verhindern.
Der Kanton will aber auch, dass diese neuen Regeln eingehalten werden. Darum kontrolliert er ab kommendem Jahr die Spitäler. Stellt der Kanton Mängel fest bei der Fehlererfassung, müssen die Spitäler innerhalb nützlicher Frist nachbessern.
Falls das nicht sein sollte, würde das zu Sanktionen führen oder im schlimmsten Fall zum Entzug vom Leistungsauftrag, bedeutet ja Streichung von der Spitalliste.
Ein erster Schritt in die richtige Richtung, kommentiert Patientenschützerin Erika Ziltener, Präsidentin der Schweizerischen Patientenstellen. Aber man müsste noch weitergehen.
Es müsste ein Fehlermeldesystem geben, das Spitäler übergeordnet ist, über die ganze Schweiz, flächendeckend dann auch so angewendet wird. Also nicht nur wie heute installiert, sondern eben auch angewendet wird.
Auch ein solches vernetztes System gibt es eigentlich schon. CIRNET heißt diese Datenbank. Nur bis heute macht erst ein Drittel der Schweizer Akutspitäler mit. Schade findet das auch Bernhard Wegmüller. Er ist Direktor vom Schweizer Spitalverband H+. Der Verband empfiehlt den Spitälern schon länger, bei dieser vernetzten Fehlerplattform mitzumachen. Aber nach wie vor stehen auch große Spitäler abseits. Zu den Gründen, sagt Wegmüller.
Teilweise gibt es Ängste wegen rechtlicher Fragen. Wenn man in einem Fehlermeldesystem etwas erfasst, was passiert ist, dann bestehen heute immer noch gewisse Fragen. Ja, kann man dann dafür rechtlich belangt werden, wenn man diese Meldung in einem System hinterlegt hat?
Auch in Zürich werden weiterhin nicht alle Spitäler mitmachen bei dieser schweizweiten Fehlerplattform. Noch stieß die Idee auf zu viel Widerstand von Spitalseite, heißt es beim Kanton. Aber der Kanton behält sich vor, später auch das verbindlich vorzuschreiben, damit man aus einem Fehler, der in einem Zürcher Spital passiert, auch in Lausanne, Chur oder Basel lernen kann.
Ägyptens Präsident al-Sisi hat ein umstrittenes Antiterrorgesetz gebilligt und unterschrieben. Es garantiert Polizisten und Soldaten Straffreiheit, auch wenn sie Gewalt anwenden, während sie ihre Pflicht erfüllten. Eine weit geöffnete Türe also für staatliche Willkür. Und auch die Freiheit von Journalisten wird beschnitten. In der ersten Gesetzesfassung sollten Journalisten ins Gefängnis wandern, wenn sie über einen Terrorakt anders berichten, als es die Regierung will. Nun können sie mit einer Geldstrafe bestraft werden, von rund umgerechnet 30'000 bis über 60'000 Franken. Frage an den Journalisten in Kairo, Karim El-Gohari. Heißt das für Ihre Arbeit als Journalist, Sie bekommen einen Maulkorb verpasst?
Ja, zumindest hängt über uns jetzt immer das Damoklesschwert sozusagen. Man muss aufpassen, wenn es hier einen Anschlag im Land gibt, nicht den offiziellen Angaben widerspricht. Und es gab in der Vergangenheit viele solche Situationen, in denen es eben inoffizielle Berichte gab aus dem Nordsinai, zum Beispiel bei Anschlägen, wo es viel, viel mehr zum Beispiel Todesopfer gab, als dann es von offizieller Seite gab. Nach diesem neuen Gesetz dürfen wir nur die offizielle Angaben machen. Und ansonsten laufen wir eben Gefahr, dass wir zu dieser Geldstrafe bis zu 60'000 Franken verurteilt werden.
Heißt es, was Wahrheit ist, bestimmt Präsident al-Sisi?
Ja, das in dem Fall zumindest was Anschläge angeht, müssen wir uns daran halten, was die offiziellen Angaben sind.
Mubarak ist weg, Morsi ist weg, das Militär ist noch da. Zementiert das Militärregime hier einfach seine Position?
Es ist ja nicht nur dieses Gesetz gegen Journalisten, es ist ein ausführliches Antiterrorgesetz mit über 50 Paragraphen, in dem es ja um viele, viele andere Dinge geht. Schnellverfahren von Sondergerichten. In Zukunft wird es noch schwieriger sein, Polizisten und Militär für irgendwelche Gewalttaten zur Rechenschaft zu ziehen und auch was die Überwachung im Internet angeht. Also ein umfassendes Werk, wo es eigentlich darum geht, tatsächlich sich ein Instrument zu schaffen, mit dem man eben gegen Dissens tatsächlich vorgehen kann. Ich glaube, es ist irgendwie auch eine Geschichte, wo man merkt, dass sich das Regime doch in einer relativ schwachen Position fühlt, wenn sie eben solche drakonischen Gesetze in die Welt bringen.
Das heißt, Sie sagen, die Regierung Sisi ist eigentlich schwach, schwächer als man denkt.
Also mein Sisi ist ja vor 2 Jahren sozusagen angetreten, zunächst eben im Hintergrund als Militärchef, später als Präsident, mit der Ansage, dass er im Land gegen den Terror kämpfen wird. Was wir heute erleben, ist fast das Gegenteil. Wir haben eine sich immer mehr radikalisierende Bewegung des politischen Islam und auch zunehmend Anschläge im ganzen Land. Und die Situation im Nordsinai, wo es besonders schlimm ist, die hat sich in den letzten Jahren auch trotz großer Sicherheitsmaßnahmen nicht eindämmen lassen. Und das ist sicherlich einer der Versuche, darauf zu antworten.
Zum Stichwort Kampf gegen den Terror, gibt es überhaupt nennenswerten islamistisch motivierten Terror in Ägypten in einem solchen Ausmaß, der eine derart harte Hand der Regierung rechtfertigen würde?
Naja, also die Frage ist, ob diese Maßnahmen natürlich dazu gedacht sind, eigentlich die gesamte Opposition in den Zaum zu halten oder ob es hier wirklich, weil die Definition von Terrorgruppen ist eine sehr vage Definition hier. Die gesamte Muslimbruderschaft, eigentlich die größte Oppositionsbewegung, läuft ja als Terrororganisation. Aber wir haben natürlich tatsächlich mit zunehmend militanter Gewalt zu tun. Vor allem in Nord-Sinai, aber auch in vielen Teilen des Landes gibt es Anschläge. Die Anschläge nehmen sicherlich zu. Ob das so ein Gesetz rechtfertigt, würde ich mal bezweifeln.
Im Moment haben wir eine Regierung in Ägypten, die den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Mursi gestürzt hat, die jetzt ein höchst umstrittenes Gesetz einführt. Und die USA und die EU liefern diesem Regime gleichzeitig Waffen und geben ihm Unterstützung. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Also wenn man westliche Diplomaten fragt, sagen die natürlich, das ist jetzt sozusagen ein Fakt. Wir müssen mit denen umgehen, wir müssen den Kontakt zu ihnen aufrechterhalten mit dem Versuch, möglicherweise irgendwas auch im Land zu verändern. Das hat man bisher auf keine Weise geschafft, wie man jetzt auch wieder bei diesem neuen Gesetz sieht. Andererseits verkauft sich dieses Regime sozusagen ja auch als Bollwerk gegen den Terror, vermarktet sich sozusagen im internationalen Kampf gegen den Terror. Und auch das kommt natürlich zum Teil in Europa und in den USA gut an, obwohl Fakt ist, dass die Anschläge sich in Ägypten eher vermehrt als vermindert haben in den letzten zwei Jahren.
Sagt der Journalist in Kairo Karim El-Gohari. Und weiter östlich geht es quasi aktiv um die politische Zukunft. Es wird gewählt. Seit 7 Uhr früh strömen die Menschen in Sri Lanka in die Wahllokale. Es sind schon die zweiten richtungsweisenden Wahlen in diesem Jahr. Bei den Präsidentschaftswahlen im Januar wurde der langjährige Machthaber Mahinda Rajapaksa überraschenderweise abgewählt. Die neue Regierung hat viel Hoffnung geweckt und auch bereits einiges verändert. So sind zum Beispiel die Benzinpreise gesunken. Karin Wenger hat sich in Colombo umgehört, wie die Menschen auf Veränderungen wie diese reagieren.
Eine Schießerei, ein paar Wahlplakate, die verbotenerweise aufgehängt wurden, ein Medienmob. Das sind die einzigen Störfaktoren bei diesen Parlamentswahlen. Aggressive Kameraleute versperren Ministerpräsident Ranil Wickremasinghe heute Morgen den Weg, nachdem er seine Stimme abgegeben hat. Sie drängen ihn in eine Ecke, bis er spricht. Das sind freie und faire Wahlen. Sie waren nur möglich wegen der Revolution im vergangenen Januar. Wir von der Vereinten Nationalpartei glauben fest daran, dass wir die Stimmenmehrheit gewinnen werden und so das Begonnene gemeinsam mit Präsident Maithripala Sirisena fortsetzen können. Einen Sieg für Wickremasinghes Vereinte Nationalpartei UNP erwarten auch viele Beobachter. Wickremasinghe regiert seit den Präsidentschaftswahlen im Duo mit Präsident Maithripala Sirisena. Die beiden gehören zwar nicht der gleichen Partei an, ziehen jedoch am selben Strick. Und beide wollen verhindern, dass der ehemalige Allmachtsherrscher Mahinda Rajapaksa an die Macht zurückkehrt. Dieser kandidiert fürs Parlament und wird weiterhin von vielen als Kriegsheld verehrt. Doch 10 Jahre an der Macht haben ihn zu machthungrig, korrupt und gierig werden lassen. Deshalb wurde er im Januar aus dem Präsidentenamt gejagt. Für viele war das eine Revolution. Unter der neuen Regierung habe sich vieles zum Guten gewendet, findet ein Rikscha-Fahrer vor einem Wahllokal und hebt stolz seinen Finger hoch, blau eingefärbt von der Wahltinte. Die Regierung hat die Gas- und Benzinpreise in den letzten Monaten gesenkt. Das bedeutet, dass ich jetzt doppelt so viel Geld in der Tasche habe wie zuvor. Deshalb habe ich meine Stimme Wickremasinghes UNP gegeben. Doch nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Freiheit können heute viele in Sri Lanka genießen. Sanjana Hatotua ist Chefredaktor der kritischen Internetzeitung Ground Views. Früher mussten Journalisten wie Hatotua um ihr Leben fürchten. Heute nicht mehr, sagt der Journalist.
It's night and day. In Sri Lanka, particularly for myself and many others in the media who are critical of government.
Es ist wie Tag und Nacht. Seit den Präsidentschaftswahlen leben wir in einem Land, auf das wir stolz sein können. Wir müssen nicht mehr fürchten, gehasst, verletzt oder getötet zu werden, wenn wir unsere Meinung sagen. Sogar die Regierung können wir kritisieren und wir sprechen offen über Menschenrechtsverbrechen, die im Krieg begangen wurden. Beinahe 30 Jahre lang herrschte in Sri Lanka Bürgerkrieg. Im Mai 2009 war er zu Ende, die Tamil Tigers vernichtet. In den letzten Kriegswochen wurden Zehntausende von tamilischen Zivilisten getötet. Doch aufgearbeitet wurden diese Verbrechen nie. Für die Minderheiten habe sich seit dem Regierungswechsel wenig verändert, kritisiert deshalb der tamilische Jesuitenpriester Paul in der Küstenstadt Batikaloa.
The security state, still the army was looking for these people.
Wir leben immer noch in einem Überwachungsstaat, in dem Regierungssoldaten ehemalige Kämpfer der Tamil Tigers einschüchtern und uns Tamilen misstrauen. Vieles muss sich noch ändern, damit wir uns als gleichwertige Bürger fühlen.
Together we must feel that we belong to one state, one country, and that all of us are equal.
Nur zögerlich hat die Armee jahrelang besetztes Land an die Tamilen zurückgegeben. Tausende von Tamilen werden seit Kriegsende vermisst. Auch über ihr Schicksal hat die Regierung bislang geschwiegen. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Parlament, das heute neu gewählt wird, auch bald diesen Themen annehmen wird.
Karin Wenger, und wie die Wahl ausgeht, soll im Laufe der Nacht bekannt werden. Dann sind die ersten Hochrechnungen der Parlamentswahlen zu erwarten. Und damit zurück in die Schweiz. Die Schulglocke. Für die Schülerinnen und Schüler heißt das, ab ins Schulzimmer und Platz nehmen. Doch dieser Platz im Schulzimmer wird immer enger. Die Klassen werden immer größer, die Schulhäuser platzen aus allen Nähten. Ein Problem, das sich sogar noch zuspitzen dürfte. Das zeigt der Bericht von Inlandredaktorin Nicoletta Cimino.
Kinder bekommen, und zwar mehr als eines. Das ist seit Beginn des neuen Jahrtausends wieder beliebter. Aber auch die verstärkte Zuwanderung hat dazu geführt, dass in der Schweiz immer mehr Kinder leben. All diese Kinder werden eingeschult, brauchen also irgendeinmal Platz in einem Schulhaus. Und so werden die Klassen vergrößert, eine Tendenz, die durch den allgemeinen Spardruck in vielen Kantonen noch verstärkt wird. So kann es nicht weitergehen, findet Bert Zemp, der Präsident des Schweizerischen Lehrerverbandes.
Das Problem ist, dass jetzt die Höchstzahlen zum Beispiel von 24 auf 26 erhöht werden sollen. Und da gibt es dann Probleme, weil die Schulzimmer sind definitiv nicht gemacht für solch große Klassen.
Bei so vielen Kindern steigt der Lärm, die schlechte Luft und das Durcheinander. Die Konzentration leidet. Also muss neuer Platz her. Neue Schulzimmer, neue Schulhäuser müssen gebaut werden. Das aber stellt viele Gemeinden vor große Probleme, weiß Bernard Gertsch. Er ist Präsident des Schweizerischen Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter.
Um zusätzliche Räume wirklich bereitstellen zu können, braucht es viel Zeit. Ein Neubau muss man mit 4 Jahren rechnen. Ein Anbau vielleicht mit 3 Jahren.
Aber die Zeit drängt und so behelfen sich die Schulen vielerorts mit Provisorien, mit Containermodulen beispielsweise, um die größeren Schülerzahlen aufzufangen. Nicht nur die Zeit ist knapp, auch das Geld, denn neue Schulhäuser sind sehr teuer und auch Renovationen oder Anbauten kosten. Millioneninvestitionen sind nötig. Die Leiterin des Schulamtes der Stadt Bern, Irene Hensenberger, macht ein Beispiel. Das neue Schulhaus Brünnen, das im Westen der Stadt gebaut wird.
Dieses Schulhaus, das wird die Stadt Bern rund 33 Millionen Franken kosten. Wir haben auf der anderen Seite eine Sanierung anstehend des Kirchenfeld-Schulhauses mit einer gleichzeitigen Erweiterung. Da rechnen wir mit einer ungefähr gleich großen Höhe. Das sind so die Größenordnungen.
33 Millionen für ein Schulhaus und dies zu Zeiten, wo überall gespart wird.
Umgekehrt muss man ja aber auch sich vor Augen halten, dass die Gemeinden die Pflicht haben. Das ist das. Es gibt ein Recht auf eine Volksschulbildung. Da müssen die Gemeinden diese Ressourcen zur Verfügung stellen und da haben wir eigentlich keine Wahl.
Fehlendes Geld für neue Schulhäuser, enge Platzverhältnisse, Kindergärten in Containern. Stellt sich die Frage, haben es die Behörden nicht einfach verpasst, die Infrastruktur den demografischen Fakten anzupassen? Schließlich konnte man schon vor Jahren absehen, dass diese kinderreiche Generation irgendwann mal eingeschult wird. Jein, sagt Bernard Gertsch, der Präsident der Schweizerischen Schulleiter.
Ja, wir waren zeitweise jetzt eher damit konfrontiert, insbesondere auf der Oberstufe, mit zurückgehenden Schülerzahlen, oder? Und dann hat man das Gefühl, ja, das geht eher zurück. Und dann geht es relativ schnell, dass eben gerade auch durch die Zuwanderung diese Situation sich schnell ändert.
Die Stadt Bern hat auf diese schnelle Änderung reagiert. Das Schulamt will künftig besser vorausplanen. Bei den Prognosen zu den Schülerzahlen will es neu bis zu 15 Jahre in die Zukunft schauen und nicht nur wie bisher 8. Andere Gemeinden werden sich das auch überlegen müssen.
Rendezvous 5 vor 1, sonst bevor es um Wahrheit, Glaube und Homosexualität geht im Tagesgespräch. Noch dies. Elektrovelos sind nicht nur im Schweizer Flachland beliebt, sondern zunehmend auch in den Bergen, als elektronisch angetriebene Mountainbikes. Das freut natürlich Fahrradverkäufer und Velovermieter in den Bergen. Bei den Wanderern hingegen sind die Meinungen über die schnellen Velos auf Bergwegen geteilt. Dennis Schmutz wollte sich selbst ein Bild machen und ist mit einem solchen Elektromountainbike auf die First im Berner Oberland gefahren.
Ein Elektromountainbike ist schwer. Schwerer als ein gewöhnliches Mountainbike. Das stelle ich fest, als ich versuche, ohne Unterstützung des Elektromotors einen steilen Kiesweg hochzufahren. Der Elektromotor zwischen den Pedalen und die Batterie am unteren Velorahmen wiegen zusammen etwa 8 Kilogramm. Ich muss hart in die Pedale treten. Schalte ich hingegen den Motor an, fährt das Elektromountainbike fast von selbst, als schiebe mich jemand von hinten an. Ich wähle am Bildschirm vorne auf dem Lenkrad noch eine stärkere Unterstützungsstufe aus und schon brause ich auch steile Bergstücke mit etwa 30 Kilometern pro Stunde hoch. Eine Frau schaut etwas skeptisch unter ihrem Sonnenhut hervor, als ich an ihr vorbeiflitze.
Mountainbike, manchmal nerven sie mich, ja, wenn ich als Wanderer unterwegs bin. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie dann auch noch aufwärts durch das Herz flitzen kommen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mich nerven könnten. Ja.
Andere Wanderer nehmen es gelassener.
Ja, es soll Spass machen, wenn es auch Spass macht und die Wanderer nicht belästigt. Dann haben wir doch beide nebeneinander Platz, oder?
Die Meinungen über Elektromountainbikes sind geteilt, nicht nur bei den Wanderern, auch bei den Mountainbikern. Obwohl es noch keine Zahlen zu den Verkäufen von Elektromountainbikes gibt, geht man beim Verband der Schweizer Fahrradlieferanten davon aus, dass sie sich von Jahr zu Jahr besser verkaufen. Denn immer mehr Hersteller bieten nebst anderen Velos auch Elektromountainbikes an. Außerdem sind auch Elektrovelos für normale Straßen von Jahr zu Jahr beliebter. Letztes Jahr wurden rund 58'000 Elektrovelos verkauft, rund 8'000 mehr als noch 2013. Ein 14-jähriger Junge in Knie- und Ellbogenschonen lächelt verschmitzt unter seinem großen Schutzhelm, als ich ihn frage, was er von Elektromountainbike-Fahren halte. Das sei doch etwas geschummelt. Er sei sich gewohnt, selber in die Pedale zu treten, sagt der Junge aus Lausanne.
Ça peut tricher. Je vais marcher habitué aux vieux pédales, donc.
Weiter unten begegne ich einer Bikerfamilie. Ihre vollgefederten Mountainbikes und die großen Helme verraten, dass sie regelmäßig anspruchsvolle Bikewege und Downhill-Strecken fahren. Der Vater zeigt auf sein schweres Mountainbike mit breiten Reifen und Vollfederung. Er könne sich nicht vorstellen, dass mein Bike schwerer sei als seines. Deshalb würde er gerne mal so eines testen, sagt der Engländer.
Yeah, it'd be interesting to try actually, because I don't think the weight of that would be any heavier than this one.
Und ja, vielleicht könnte er dann bergauf wenigstens mit seinen Kindern mithalten, lacht er.
Yeah, maybe. On the uphills, I can keep up with them on the downhills.
Immerhin sei er bergab noch gleich schnell wie seine Kinder. Ein muskulöser Biker Mitte 40 in engen Bikehosen und engem Shirt meint hingegen:
Ja, bis jetzt noch nie eins gefahren. Bis jetzt fühle ich mich noch in der Lage ohne Akku. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man zum Beispiel immer so am gleichen Ort trainiert, dass es mal ein bisschen mehr Effekt, wenn man ein bisschen grössere Runden machen kann. Weil kaputt fahren kann man sich scheint mit denen auch. Also es ist nicht so, dass das einfach nichts ist.
Unten im Tal, in der Vermietungsstation von Rentabike, freut sich der Geschäftsführer über die zunehmende Beliebtheit der Elektromountainbikes. Jedes fünfte Bike sei heute schon ein Elektromountainbike. Das Geschäft laufe gut. Natürlich auch, weil das Wetter diese Saison besser sei als letztes Jahr, sagt Stefan Meissen.
Wir haben teilweise heute im Juli bereits die Zahlen vom letzten Jahr erreicht. Von dem her ist sicher eine steigende Nachfrage. Mich geht davon aus, dass wir den Anteil an Vermietungen gegen ein Drittel haben werden in Zukunft. Das ist sicher ein stark wachsender Markt.
Vor einem Jahr hatte Stefan Meissen in seinen 200 Vermietungsstationen in der Schweiz insgesamt rund 100 Elektro-Mountainbikes im Angebot. Heute sind es 170. Dass er wegen der steigenden Nachfrage nach Elektro-Mountainbikes in Zukunft keine herkömmlichen Bikes mehr vermieten kann, glaubt der Geschäftsführer jedoch nicht. Im Gegenteil.
Wir gewinnen Neukunden, man kann weitere Touren machen, mehr Höhenmeter. Es wird sicher den Aktionsradius der Menschen erweitern, die Biken. Es wird nicht jetzt zum Beispiel das Daniel-Geschäft konkurrenzieren oder einen klassischen Tourenfahrer. Ich denke, wirklich ist eine Ergänzung, eine Erweiterung des Marktes und vor allem sehr spannend im Tourismus.
Er hofft, dass in Zukunft auch weniger sportliche Touristen nach Grindelwald in die Bikeferien kommen oder Wanderer zumindest mal für einen Tag ein Elektro-Mountainbike mieten. Nicht nur in Grindelwald, auch in anderen Tourismusgebieten hofft man, dass Elektro-Mountainbikes helfen, das Sommergeschäft zu beleben. Ich lasse mein Elektro-Mountainbike im Laden stehen und gehe zu Fuß Richtung Tal, erschöpft von der Biketour mit schweren Beinen, trotz Elektromotor.
Hoch hinaus mit dem Elektro-Mountainbike, Dönis Schmutz hat es gewagt. Mehr gewagt, als er möglicherweise wollte, hat der Churer Bischof Huander mit seinen Äußerungen zur Homosexualität. Einer seiner Kritiker, der gleichzeitig auch einer seiner Berater ist, kommt gleich zu Wort. Im Tagesgespräch ist der Bistumssprecher von Bischof Huander gleich nach den Schlagzeilen und die bringt uns druckfrisch Bettina Studer.
Für Spitäler im Kanton Zürich, die einen Leistungsauftrag haben, gibt es ab nächstem Jahr strengere Qualitätskontrollen. Sie müssen Fehler, die einem Patienten hätten schaden können, künftig melden, um daraus zu lernen. Die Medienunternehmen Ringier und SRG sowie die Swisscom arbeiten künftig bei der Vermarktung ihrer Werbeplätze eng zusammen. Mit einem gemeinsamen Unternehmen wollen sie sich Konkurrenten wie Google und Facebook entgegenstellen. Der Südkoreaner Jung Mon-jung hat offiziell seine Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten eingereicht. Dabei kritisiert er Mitbewerber Michel Platini, dessen Verhältnis zu noch FIFA-Präsident Joseph Blatter sei wie jenes zwischen Sohn und Vater.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.